Hallo und herzlich willkommen zum Courage-Cast, dem Podcast des Deutschen Kindervereins. Ich bin Eva Völker. 100.000 Jugendliche brechen in Deutschland die Schule ab. Das war die Realität vor Corona. 2020 waren es doppelt so viele. Für 2021 rechnen die Jugendämter infolge der Pandemie mit ähnlich hohen Zahlen. Einer, der seit 20 Jahren Schulverweigerern eine Perspektive gibt, ist Daniel Götte, Geschäftsführer der Stiftung Time Out. Mit ihm spreche ich heute im Courage-Cast. Angefangen hat alles mit einem Kind und einer Kuh, hat mir der gelernte Landwirt und ehemalige Waldorflehrer im Vorgespräch erzählt. 2002 hat er die erste Jugendhilfeeinrichtung in Breitnau im Schwarzwald gegründet. Im Courage-Cast spricht er darüber, wie die Jugendlichen bei Time Out allmählich wieder Orientierung und Halt finden und was gute Bedingungen für das Lernen sind. Herr Götte, herzlich willkommen im Courage-Cast. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Herr Götte, Sie sind Geschäftsführer der Stiftung Time Out, die Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer Biografie oder belastender Erfahrungen in eine Krise geraten sind, ihnen einen sicheren Ort bietet. Angefangen hat alles mit jungen Menschen, die die Schule verweigern. Was bedeutet das konkret, Stichwort Schulverweigerer, wenn man näher hinschaut? Was sind das für Kinder und Jugendliche? Was sind ihre Belastungen?
Sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe nur eines flächendeckend erlebt bei Kindern und Jugendlichen, die Schule verweigern, dass sie in eine große Notlage geraten. Sie haben das Gefühl, dem System nicht zu genügen. Das bedeutet, Erwachsene runzeln die Stirn und sagen, so geht's nicht weiter. Und das erleben gerade sehr junge Menschen als eine große Not, denn es wird ihnen auch nicht gesagt, was passiert, wenn es nicht weitergeht. Also wir stehen eigentlich vor einem großen schwarzen Loch und haben immer das Gefühl, also je weiter ich mich diesem schwarzen Loch näher, desto gefährlicher wird es. Und mit dem Lernen, das wissen wir, wird es dann nicht besser. Also ein Teufelskreis, den ich als Lehrer tatsächlich erleben durfte, auch von dieser Seite aus. Und aber auch als Landwirt, als ich Jugendliche auf den Hof bekam, die mal raus sollten.
Oft ist es ja aber bei den Kindern und Jugendlichen so, dass die Schulverweigerung sozusagen ein Symptom ist von anderen Problemen, die dahinter stecken. Also da ist es natürlich, jedes Kind, jeder Jugendliche ist ein Individuum, jeder Fall liegt anders, aber trotzdem gibt es ja vielleicht so ein paar Anhaltspunkte, die ihnen immer wieder begegnen.
Also was mir immer wieder begegnet ist, ist zunächst ganz verblüffend. Auch die Schulverweigerer wollen alle lernen. Also es liegt nicht an dem Lernen. Alle wollen sie lernen. Und Menschen sind ja natürliche Lernwesen. Die haben ja auch vor der Schule schon längst etwas gelernt. Also sehr komplexe Dinge wie Sprechen, Denken, wie Laufen, Balance halten und so weiter. Und dann passiert eben was Merkwürdiges, dass sie in ein Lernsystem sollen, mit dem sie eben nicht alle zurechtkommen. Und für diejenigen, die nicht zurechtkommen, haben wir keine guten Ideen, nicht? Und wir haben dann einfach gesagt, okay, wir geben denen die Chance, erstmal schulabstinent sein zu dürfen. Und das bedeutet eben nicht, dass das Lernen unterbrochen wird, sondern das Gehirn bekommt die Chance, sich zu erholen, sich neu zu orientieren und vielleicht auch neu einzulassen auf Lernangebote. Und das ist vielleicht das nächste Stichwort. Also wir müssen uns daran gewöhnen, dass auch die Hirnforscher recht haben, wenn sie sagen, wir können nur Angebote machen. Das Gehirn kommt nur mit Lernangeboten zurecht. Es kommt nicht damit zurecht, wenn man sagt, du musst jetzt Mathematik verstehen. Du musst jetzt den Dreisatz so verstehen, wie ich ihn dir hier vorgebe. Und ja gut, also der ganze Trick besteht darin, dass wir eine Atmosphäre schaffen, zunächst in der man sich wieder sammeln kann, in der man Kraft schöpfen kann, in der man wieder lernt, ich kann ja was. Also viele Kinder kommen dann und sagen, ich kann nichts. Ja? Das ist eigentlich eine extrem erschütternde Aussage. Ich kann nichts. Was bedeutet das, nicht? Also für das Selbstbewusstsein. Und wir geben ihnen die Chance zu lernen. Die können natürlich was. Der eine kann Mohrrüben schneiden, der andere kann Bäume ausreißen, der nächste kann Kunstwerke machen, kann malen, kann zimmern, kann schneidern und so weiter. Und allmählich bildet sich dann so etwas wieder wie Selbstvertrauen. Und ich würde fast sagen, obwohl jetzt viele mich schimpfen würden, der Rest gibt sich von selbst.
Sind es aber Belastungen, die zum Teil in den Familien der Kinder liegen? Also sprich, haben Sie auch Kinder, die traumatisiert sind möglicherweise durch Gewalterfahrungen?
Selbstverständlich. Also wir haben viele junge Menschen, die traumatische Erlebnisse haben oder gehabt haben in ihrer Kindheit, in der Vergangenheit, aber die sind nicht unbedingt auch nur in Familien dann aufzusuchen, diese Traumata. Die können auch in der Schule entstehen. Also auch ein ordentlicher Zusammenprall mit einem Lehrer an einem Tag kann ausreichen, um traumatische Spuren zu hinterlassen, die dann bedeuten, ich habe grundsätzlich eine andere Wahrnehmung, zum Beispiel von Schule, von Lernen, durch dieses eine Ereignis. Durch die Bank kann man sagen, die Ursachen sind so, so vielfältig, dass es mir schwerfällt, die irgendwie in einen Topf zu stecken. Also einfach zu sagen, ja, das sind irgendwie belastete Familien oder Familien, was weiß ich, Hartz-IV-Empfänger und so weiter, so wird oft geredet, das kann ich nicht bestätigen. Das zieht sich quer durch die Gesellschaft durch und es kann das fünfte Kind sein, das auf einmal die Schule verweigert, vier andere haben das Abitur gemacht und sind durch. Und man muss jedes Mal eigentlich kriminologisch auf die Suche sich machen, also wo sind die Ursachen? Und natürlich erleben wir dann auch, deswegen machen wir auch Jugendhilfe, auch teilweise in so Spezialbereichen wie Mädchen, Gruppen, eine Traumagruppe, die Mädchen von 6 bis 14 Jahren betreut, sehr klein, sehr überschaubar, um dann zum Beispiel Menschen die Gelegenheit auch zu geben, nach vielen Traumata, die man erlebt hat, trotzdem wieder Fuß zu fassen, trotzdem wieder zurechtzukommen, trotzdem wieder leben zu wollen, weiterleben zu wollen und vielleicht Freude zu finden wieder am Leben. Also wir haben selbstverständlich diese Spezialangebote, die aber natürlich in dem Klientel jetzt nicht unsere Gesellschaft widerspiegeln. Es ist ein Teil unserer Gesellschaft. Und Schulverweigerung, also wäre ich sehr vorsichtig, das anzusiedeln in einem bestimmten Segment der Gesellschaft. Das ist wirklich flächendeckend erlebbar.
Darum geht es mir auch überhaupt nicht. Also genauso wie eben Gewalt gegen Kinder quer durch alle sozialen Schichten, sage ich jetzt mal, zu finden ist, trifft das sicherlich auch auf die Kinder und Jugendlichen zu, die zu Ihnen kommen, die durch welche Ursachen auch immer eben traumatisiert sind oder die Schule verweigern. Ja. Nochmal zum Schulsystem, beziehungsweise Sie haben ja von einzelnen Begegnungen mit Lehrerinnen und Lehrern, die traumatisierend sein können. All das findet ja im System Schule statt, was ja im Allgemeinen wenig Raum, zumindest in den Regelschulen, in den herkömmlichen Schulen, wenig Raum für individuelles Lernen nach wie vor bietet. Das sieht bei Ihnen wahrscheinlich anders aus.
Ja, es sieht gar nicht so anders aus, weil wir es anders wollen, sondern weil es einfach so ist, dass Lernen nicht standardisiert werden kann. Mhm. Wir alle bringen ganz unterschiedliche Voraussetzungen mit. Kinder lernen auf ganz unterschiedlichen Wegen, in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Und Kinder haben äußerst unterschiedliche Talente. Und all das in ein standardisiertes System zu pressen, funktioniert eben nur für, sagen wir mal, 80% der Menschen, die bestimmte Voraussetzungen mitbringen, dass es gut geht. Was nicht bedeutet, dass ich das gut heiße. Aber bei denen geht es eben gut. Und dann haben wir im Jahr sind es immerhin 50.000 Menschen, die Schule verlassen, ohne jeden Schulabschluss, die es eben nicht schaffen. Und das sind nicht die Dummen. Das sind nicht die, die es also irgendwie immer noch nicht verstehen, sondern teilweise sind es äußerst talentierte Menschen, teilweise sehr, sehr ideenbegabte Menschen, die einfach mit dieser Art des Lernens und der sehr, sehr standardisierten Angebote nicht klarkommen. Also wenn ich schon lerne, es ist schlecht, einen Fehler zu machen. Schließe ich all das aus, was Fantasie ist, was eigentlich Kreativität bedeuten würde, zum Beispiel eine mathematische Aufgabe zu lösen oder was auch immer. Ich lerne, Fehler sind schlecht. Das bedeutet, ich muss es richtig machen. Und wenn ich es richtig mache, bekomme ich eine 1. Und wenn ich es falsch mache, eben eine 6. Mhm. Und das allein führt bei manchen Menschen dazu, dass sie zu oft hören, sie sind schlecht. Mhm. Und die Kinder kommen dann auch und sagen, ja, ich bin schlecht in der Schule. Mhm. Ich bin schlecht. Also das ist auch eine ganz, ganz schwierige Aussage, die sich sehr, sehr tief im Gehirn eingräbt und aus dieser Furche kein Entkommen gibt. Und wir müssen deshalb mit diesen Kindern lernen, aus diesen Furchen rauszukommen. Das ist sehr, sehr mühsam und zum Teil auch schockierend. Also die erste Aussage kann sein, dass wir sagen, du musst nicht in die Schule. Also, sondern wir sagen, ja, natürlich musst du aufstehen, wir brauchen dich im Stall, wir brauchen dich in der Werkstatt, wir brauchen dich in der Küche, wir brauchen dich bei anderen Tätigkeiten, das ist klar. Also,
das heißt, sie binden die Kinder und Jugendlichen dann in alltägliche Arbeiten, die bei ihnen in ihrem sehr ländlichen, das sollten wir vielleicht auch mal noch sagen, sie sitzen im Schwarzwald, genau, und dann gibt es alles Mögliche für die Kinder zu tun.
Ganz richtig. Mir war natürlich klar, also gelinde gesagt, am Arsch der Welt eine Jugendhilfeeinrichtung zu machen, ist nicht attraktiv. Aber uns bietet natürlich das Land eine Fülle von Möglichkeiten, sinnvoller Tätigkeiten, die sofort verstehbar sind, sofort einsehbar sind und Kindern und Jugendlichen das Gefühl geben, ey, ich werde wirklich gebraucht, sonst klappt das nicht im Stall. Nicht? Also der Stall ist gerade so groß, dass ohne die Hilfe der Kinder und Jugendlichen, zum Beispiel an dem Standort in Breitenau, die Tätigkeiten nicht zu Ende gemacht werden können. Die werden
das ist
nicht
ein
fertig
Stall und dann geht es, worum geht es dann konkret?
Also man geht um 6 Uhr in den Stall und melkt die Kuh und die muss gemolken werden. Mhm. Wenn die nicht gemolken werden, dann leidet sie. Und das versteht jeder Jugendliche. Das versteht man einfach. Das ist irgendwie im Stammhirn noch sehr tief drin. Und man merkt eben diese Kuh. Das heißt nicht, dass jetzt alle sich darauf stürzen, morgens um 6 aufzustehen und die Kuh zu melken. Aber ich sag mal so, wir bilden ein Myzel dieser sinnvollen, einsehbaren Tätigkeiten, wo wir immer sagen können, nicht du musst jetzt kommen, weil das so ist, sondern bitte komm, wir brauchen dich.
Mhm. Das heißt, also Sie haben jetzt gerade das Melken angesprochen, was ja wahrscheinlich dann zweimal am Tag durchzuführen ist. Das heißt, es gibt dann auch schon so eine gewisse Struktur für den Tag, die wahrscheinlich für die Kinder und Jugendlichen auch ganz gut, ganz wohltuend ist.
Unbedingt. Also die Tagesstruktur ist extrem wichtig für Kinder und Jugendliche. Und sie wird aber eben nicht angelehnt an den Wecker und an irgendwelche digitalen Uhren, sondern daran, dass man wirklich sagt, also wir müssen in der Zeit, in der es eben hell ist, bestimmte Arbeit machen, weil es sonst nicht funktioniert. Ja? Also ich kann nicht nachts in den Wald gehen und Bäume fällen. Das funktioniert nicht, wäre viel zu gefährlich. Ich kann nicht nachts die Kühe melken, die müssen morgens und abends gemolken werden und so weiter. Ich kann auch nicht das Essen beliebig zubereiten irgendwann, sondern es muss halt darauf verlassen können. Und die Quittung kommt umgehend. Also wenn mal hungrig eine Gruppe junger Menschen aus dem Wald kommen und das Mittagessen ist nicht fertig, ist kein schönes Erlebnis. Ne? Und also ich weiß, ich werde gebraucht, es muss fertig werden.
Mhm. Das heißt, also einige Kinder und Jugendliche gehen auch in den Wald und machen dort Waldarbeit, also fällen Bäume. Machen
Waldarbeiten, genau. Mhm. Wir haben einen Landwirt, der nichts anderes macht, als mit einigen Jugendlichen einfach landwirtschaftliche Arbeiten. Retrospektiv haben wir schon da auch Aussagen ehemaliger, die sagen, das war eigentlich mein Hebel. Da habe ich mich wieder gespürt. Da habe ich wieder Lust bekommen, ja, aufzustehen, was zu tun. Ja. Mhm. Und es ist sehr vielfältig, hängt natürlich auch ein bisschen vom Landwirt ab, nicht? Also von der Atmosphäre, die dann da auch herrscht. Nicht? Also dass man was tut und man ist angestrengt und vielleicht schafft man es gerade so, ist müde und dann gibt es ein tolles Festspiel. Mhm. Man sitzt zusammen und das ist natürlich auch ein unglaublicher Genuss dann.
Und ich stelle mir auch vor, also wenn jeder sein oder ihre Aufgabe hat, dann spürt man ja auch, wie wichtig es ist, das Zusammenspiel. Also man tut dann ja was für die Gemeinschaft, man bekommt was von der Gemeinschaft, dass man da auch eine ganz wichtige Rückmeldung bekommt und auch einen Sinn in dem Ganzen sieht. Wahrscheinlich nochmal mehr, sehr viel mehr als, ich sage jetzt mal, im klassischen Unterricht.
Ganz genau. Also wobei ich sagen würde, also den Sinn zu sehen und zu erkennen, steht am Ende des Prozesses. Am Anfang steht einfach nur dieses Grundbedürfnis, dazu zu gehören. Zu einer Gemeinschaft zu gehören, die wie auch immer geartet ist, nicht? Also und man erlebt dann unglaubliche Dinge, dass man zum Beispiel auch jemand etwas zugesteht innerhalb der Gemeinschaft. Wir haben kranke Menschen. Wir haben auch Menschen mit psychischen Krankheiten, mit Depressionen und ich weiß nicht was. Und einer kommt eben nicht aus dem Bett, nicht? Und dass man nicht sagt, wenn der nicht aufsteht, stehe ich auch nicht auf und arbeite auch nicht und so, sondern dass man einfach merkt, okay, der gehört zu uns, dem geht's schlecht, okay, wir akzeptieren das, nicht? Und machen es halt für ihn. Mhm. Also diese, ich glaube, dieser Stoff der Zugehörigkeit, dieses, wenn dieses Grundbedürfnis wieder gestillt ist, also ist der größte Schritt getan.
Sie haben es eben angesprochen, es ist ein Prozess. Sie haben ja, es gibt ja sicherlich auch sowas wie einen Ablauf, der sich auch immer wieder wiederholt. Sie haben es, glaube ich, auch eben schon ganz kurz gesagt. Zunächst ist es durchaus erwünscht, dass die Jugendlichen Abstand gewinnen von der Schule. Wie ist so der allgemeine Ablauf? Also erst Abstand gewinnen, dann langsam an Unterricht wieder heranführen? Und wie geht es dann weiter?
Also ganz richtig, erstmal Abstand gewinnen, sehr wichtig. Das kann man zum Beispiel natürlich durch die Tätigkeiten der Landwirtschaft. Und jetzt im Winter geht es oft schneller, dass die Kinder und Jugendlichen die Lust an der Schule wieder entdecken, weil es einfach draußen kalt ist. Also da kommt uns der Winter entgegen. Aber ich würde sagen, in der Regel dauert es 3 Monate, bis die Lust wieder kommt, zu sagen, also ich, was machen die da in der Schule? Also auch ein bisschen Neugier. Die wissen dann auch, zum Beispiel die Timeout-Schule läuft ein bisschen anders als bei anderen. Da gibt es zum Beispiel keine Klassen. Und da gibt es Lernorte und sind dann irgendwie ein bisschen neugierig, was passiert da und darf ich wirklich selber bestimmen, in welchen Lernort ich gehe und wie lang, also Neugier. Und dann kommt natürlich auch schon so dieses Prinzip der diffusionsoffenen Membran zwischen Jugendhilfe und Schule zur Geltung, wo man nicht also entweder gnadenlos in der Schule ist von morgens bis abends oder eben nicht, sondern wo man auch sagt, versuch's mal, mach einen Versuch, schau mal, ob das dir gefällt und dann versuchen wir, solche Funken zu entdecken, die geschlagen werden und wo einer eben ein kleines Feuer dann entfacht. Also das kann auf irgendeinem Gebiet sein, von dem ausgehend kann sich das dann wieder so entwickeln, dass man also vollständig an der Schule teilnimmt. Das ist natürlich immer das Ziel und das gelingt auch in den allermeisten Fällen.
Was sind das für Lernorte, die es bei Ihnen gibt, die Sie eben angesprochen haben? Ein paar, also vielleicht, wenn Sie zwei Beispiele geben könnten.
Ja, gerne. Also wir haben grundsätzlich gesagt, Schule findet überall statt. Schule kann in der Landwirtschaft stattfinden, kann in der Küche stattfinden, kann beim Warten von Fahrzeugen stattfinden. Schule kann draußen in der Natur stattfinden, wo zum Beispiel ein Lernpfad jetzt errichtet wird, wo man die heimischen Insekten entdeckt und dann zuordnet und Tafeln schreibt zum Beispiel dafür, dass jeder weiß, was hier kreucht und fleucht und so weiter und so fort. Und dann haben wir natürlich auch den klassischen Lernort mit Klassenzimmer und Tafel und mit Mathematik und so weiter. Wobei dann eben zum Beispiel der Zugang zur Mathematik im Wald stattfinden kann, denn das Holz, das geschlagen wurde, das muss gemessen werden, das muss also irgendwie klassifiziert werden, da muss eine Rechnung geschrieben werden, dann kommen wir mit Mehrwertsteuer in Berührung und so weiter und so fort. Also wir haben überall solche Lernorte definiert, das kann auch ein Theaterprojekt sein, ein Lernort, ja, wo man gemeinsam Theater spielt, wo man Sport macht, wo man Musik macht. Wir haben einen Lernort, das ist ein Bandraum, ja, wo eine Band zusammenspielt und sich ein Repertoire erarbeitet. Genau. Weil wir einfach diese Trennung auch zwischen Leben und Lernen aufheben wollen. Wir lernen ja den ganzen Tag und der schlimmste Spruch ist eigentlich auf die Frage hin, warum gehst du zur Schule? Ja, weil du fürs Leben lernen musst, als wird das Leben nach der Schule beginnen. Ja, wir versuchen eigentlich die Schule mitten im Leben zu verankern.
Ja, klingt toll. Also klingt so, als ob auch die Schule von Ihnen lernen könnte oder sollte.
Das, so weit will ich gar nicht gehen. Das ist aber, sage ich mal, aus der Not heraus geboren. Natürlich auch der einzige Ansatz, der dann wirkt bei den Kindern und Jugendlichen, die zu uns kommen. Aber das andere, wenn wir sagen, also wenn du das jetzt nicht machst, dann und so weiter, ne, dann das Spiel ist zu Ende gespielt. Da kommt nichts mehr.
Ja. Ja, gerade vor meinen eigenen Kindern, die also auf Regelschulen waren bzw. sind, gerade weil sie das Beispiel Mathematik bringen, die haben sich jahrelang gefragt, wozu brauche ich eigentlich das und das, und ich konnte ihnen auch nicht wirklich helfen. Und ich denke, wenn man das eben so anwendungsorientiert lehrt, dann stellt sich diese Frage überhaupt nicht.
Also wir haben gerade das Beispiel, heute Morgen bin ich einem Mädchen begegnet, die also nichts anderes will, als in der Küche im Moment arbeiten. Ja? Mhm. Und der kann ich also inzwischen sagen, hier 40 mal Nachtisch heute. Ja? Und dann setzt sie sich eine Excel-Tabelle und rechnet aus, also eine Rezeptur, und kriegt es also inzwischen hin. Ja? Also da ist Dreisatz drin, da ist also alles Mögliche drin, da sind auch Schätzwerte drin und. Also ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, die Dinge zum Begreifen wirklich zu machen. Und deswegen nennen wir unsere Schule auch, also es ist tatsächlich eine Werkrealschule. Mhm. Und ich finde eigentlich den Titel auch schön, obwohl die Werkrealschule so ein bisschen aus der Mode gekommen ist und man sagt, was ist denn das? Ne? Aber ich kann auch sagen, wir haben inzwischen Kinder und Jugendliche, also die hatten Dyskalkulie und Legasthenie und ich weiß es nicht alles nicht, und haben inzwischen das Abitur gemacht, studiert und haben auch gesagt, für die war ganz wichtig diese wirklich direkte Erfahrung, das Erfahren, das Begreifen im wahrsten Sinne des Wortes. Und wir legen schon auch großen Wert darauf, dass der Körper mit diesen Fleischbollen, die wir da für 10 Stück haben, nicht, dass die wirklich auch gesättigte Erfahrungen liefern. Nicht? Also ganz viele Kinder haben zum ersten Mal das Gefühl, oh, es ist matschig, es ist glitschig, es ist kalt, es ist nass, es ist vielleicht auch gefährlich, ich muss balancieren und so weiter. Nicht? Und diese Erfahrung können wir natürlich auf dem Land ganz anders bieten als in der Stadt.
Wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen zu diesem Übergang, wenn also ein Kind, ein Jugendlicher bei Ihnen angekommen ist, 3 Monate Zeit hatte, haben Sie gesagt, so lange dauert das ungefähr im Schnitt, erstmal Abstand zu gewinnen. Wie läuft dann dieser, also ich stelle mir das ja durchaus im einen oder anderen Fall so ein bisschen heikel vor, wie läuft dann der Übergang zum Lernort oder ja eben zum Unterricht, wenn das Kind oder der Jugendliche jahrelang gehört hat, du musst in die Schule, du musst pünktlich um 8 da sein, musst deine Hausaufgaben haben und so weiter und so fort. Wie läuft das dann bei Ihnen?
Also wir haben einfach versucht, bruchlose Übergänge zu schaffen. Mhm. Auch dadurch, dass einfach man entkommt eigentlich diesen Lernorten gar nicht. Also man ist eigentlich drin, ob man will oder nicht. Aber wir sagen, du musst nicht in die Schule gehen. Nicht? Also man nimmt teil zum Beispiel an dem Tagesablauf insofern, als man mitkochen muss, mit den Tisch decken muss. Und irgendwann sagen wir, übrigens, es ist auch ein Lernort. Nicht? Mhm. Also, und es ist so ein bruchloses Hineingleiten eigentlich in das, was dann wieder Schule heißt. Also irgendwann sagen wir so, jetzt reden wir auch mit den Lehrern. Ab nächster Woche wäre es dran, können wir doch mal ausprobieren, oder wie sieht es bei dir aus? Nicht? Und dann sagen, ja, und dann ist es auch schon ein Miteinander aushandeln. Also ganz wichtig ist das Miteinander ausloten dessen, was auch möglich ist. Mhm. Und wenn da jemand sagt, nee, ich brauche echt noch Zeit, ich muss jetzt erst noch im Wald mich richtig austoben, ich will da unbedingt mit dem Manuel noch ganz viele Bäume fällen und so weiter, dann geben wir dem auch nach. Nicht? Mhm. Also die Kinder sind doch auch, und das ist auch etwas, das man aus der Traumaforschung weiß, also die sind halt doch die besten Experten für sich selbst. Mhm. Also wir müssen zuhören. Mhm. Und wir hören da sehr genau hin und haben dann auch sehr viel Geduld. Also man muss mutig sein, diese Geduld aufzuwenden, denn natürlich von allen Seiten kommt Druck. Also Eltern wollen, dass der am besten gleich mit 14 ins Abi macht und Ämter drücken und jeder drückt und Hilfeplangespräche fordern und so weiter. Und wir versuchen da schon immer so einen Korridor zu schaffen, der möglichst breit ist, in dem ein Jugendlicher, ein Kind sagen kann, ich brauche das noch, ich will einfach noch spielen, ich möchte noch, wie gesagt, im Wald sein oder irgendwo. Also das ist ein Austarieren und dann ist es eben so ein bruchloses Hineingleiten eigentlich in die Schule.
Ich hatte in der Vorbereitung gelesen, dass man sie vielleicht so ein bisschen auf Abstand sogar noch hält und man ihnen sagt, okay, nee, also ich sehe das noch nicht, dass du jetzt unbedingt sozusagen wieder hier, keine Ahnung, in den Unterricht gehst oder zum Lernort gehst. Wie läuft das? Ist es tatsächlich so?
Ja, das ist tatsächlich so. Also habe ich auch wieder ein Beispiel. Das ist, wir erleben ja oft auch so eine Art Strohfeuer. Nicht? Und das Schlimmste ist, wenn wir dann eine Compliance erwarten und Enttäuschungen produzieren. Einfach weil jemand noch nicht in der Lage war, durchzuhalten. Und das ist so eine Art komplementäre Intervention wie bei verladeunfrommen Pferden. Also ein Pferd, das nicht in den Hänger will, bringe ich bis zum gewissen Grad zu diesem Anhänger und dann drücke ich es weg. Ich drücke es vom Hänger weg, bis es diesen Gegendruck erzeugt und irgendwann hinein möchte. Und irgendwann geben wir nach und sagen, also gut, wenn es unbedingt sein muss, gehst du in die Schule. Ja? Ein Beispiel war ein Mädchen, das überhaupt gar nichts wollte und eines Tages da stand und sagte, aber jetzt will ich von heute an immer in die Küche gehen. Da habe ich gesagt, nee, also geht gar nicht. Ne? Erst brauche ich eine Hygieneunterweisung, ja, die besorgst du erstmal und dann vom Gesundheitsamt noch eine Bescheinigung und so weiter. Und dann können wir mal drüber reden. Und die wurde sofort aktiv und hat dann eben diese Schritte gemacht, sich selbst darum gekümmert, diese Hygieneunterweisung bekommen und so weiter. Und hat damit natürlich nochmal so unter Beweis gestellt für sich selbst, ich will es wirklich. Nicht? Und dann verleiht es natürlich noch Antrieb, wenn ich das geschafft habe, mir selber das zu besorgen, in die Stadt zu fahren zum Gesundheitsamt und da irgendwo die Klingel zu finden allein und so weiter. Und dann mit den Leuten zu reden, die nehmen mich sogar ernst und stellen mir eine Bescheinigung aus. Ja? Und seitdem ist die wirklich tatsächlich in der Schule. Hätte ich einfach Ja gesagt, hätte gesagt, ja, kannst du einfach machen, wäre das wahrscheinlich auf den ersten 3 Metern in die Hose gegangen.
Sehr beeindruckend, wie das funktioniert.
Also man muss denen ja auch die Chance lassen, irgendwann mal also Schritte zu tun, auf die sie stolz sind. Nicht? Und das kann mit was ganz Kleinem beginnen. Also ich hatte auch einen kleinen Jungen, der hat also ständig Dinge kaputt gemacht. Und irgendwann habe ich gesagt, weißt du was, jetzt habe ich richtig die Schnauze voll. Du kriegst jetzt hier einen Fahrschein von mir und fährst jetzt selber zu Ikea und besorgst es. Und er brach also sofort in Tränen aus und gesagt, wie, ich finde es doch nicht, ich weiß gar nicht wohin, weil ich bin noch nie allein zugefahren und so weiter. Und dann hat er sich einen etwas noch jüngeren Gesellen gesucht, der gesagt hat, ey, ich fahr mit, ich zeig dir das, wie das geht. Ja. Mhm. Und dann sind die also dahin gefahren und haben also diese Glühbirnen und was weiß ich besorgt, was er ihm kaputt gemacht hat. Und also es hatte den Effekt, dass er keine Glühbirnen mehr kaputt gemacht hat und wahnsinnig stolz war drauf, dass er zum ersten Mal zugefahren ist allein, Ikea gefunden hat, das mit dem Geld geklappt hat und so weiter. Ne? Also, das sind wunderbare Gelegenheiten, Kindern beim Wachsen zuzuschauen.
Ja, schöne Geschichte. Apropos Wachsen, die Einrichtung ist ja auch im Lauf der Jahre gewachsen. Sie sind von Anfang an dabei. Machen wir mal eine kurze Rückblende. Wie hat alles angefangen?
2002 mit der Idee, wirklich für Schulverweigerer etwas zu tun. Ich habe mit einer Kuh und einem Kind angefangen in Breitenau. Inzwischen sind dort 16 Plätze entstanden. Dann haben wir in der Nähe nach etwa 10 Jahren uns weiterentwickelt mit einem Standort in St. Mergen. Das hatte auch eine Geschichte, weil ich angefangen habe, Hochzeiten auszurichten mit Jugendlichen auf der Nesselache, also in Breitenau. Und irgendwann waren das so viele Hochzeiten und Feste und es lief so gut, dass ich gedacht habe, aber irgendwie, also müssen wir uns entscheiden, machen wir jetzt Gastronomie oder Jugendhilfe. Und dann habe ich mich umgesehen nach einem Objekt, das für beides Platz bietet und Gelegenheit, und haben es dort dann nochmal erweitert mit zwei Gruppen und allmählich dann auch in Freiburg noch eine Einrichtung gegründet für solche, die dann praktisch den letzten Schliff bekommen, bevor sie ganz Flüge werden. Und die müssen ja in der Jugendhilfe heute sehr schnell Flüge werden. Und dann habe ich mich auch entschlossen, nach einer gewissen Zeit doch für wirklich speziell traumatisierte Kinder etwas zu machen. Das wurde dann eine Einrichtung für Mädchen, die meistens mehrfach traumatisiert sind, ab 6 Jahren, um dort noch viel gezielter einzugehen auf die Bedarfe. Und das ist dann doch nur in einer kleinen Gruppe möglich und mit Menschen, die sehr, sehr gut fortgebildet sind in der Weise. Und genau, ich kann sagen, wir könnten alle 2 Wochen eigentlich noch so eine Einrichtung gründen. Es scheitert doch häufig einfach daran, dass wir die Mühe haben, Menschen zu finden, die das tun wollen. Es ist eine sehr, sehr auch schwere Arbeit, so schön sie ist, ich finde sie wunderbar, aber sie ist sehr schwer und sie geht 24 Stunden im Schichtdienst und es gibt nur wenige Menschen, die dem wirklich gewachsen sind.
Jetzt möchte ich ganz gerne nochmal auf die Einrichtung für Mädchen, die Sie vorhin angesprochen haben, zu sprechen kommen. Dabei handelt es sich um Mädchen, die sexualisierte Gewalt erfahren haben. Was hat Sie veranlasst, eine solche Einrichtung, die ja sehr spezialisiert ist, einzurichten?
Letztlich hat mich veranlasst die Erfahrung, dass wir doch viel Gewalterfahrung bei jungen Menschen haben. In dem Fall sind es jetzt mal die jungen Mädchen. Ob die sexualisiert ist oder nicht, oft spielt beides eine Rolle. Beides ist Gewalt. Manchmal einfach nur körperlich, manchmal psychische Gewalt. Sexualisierte Gewalt hat dann doch noch die Besonderheit, dass sie sehr, sehr tief geht und sehr, sehr einschneidend ist. Und ich habe erlebt, dass in dem gewöhnlichen Gruppenkontext, in dem wir arbeiten, es nicht möglich ist, Menschen gerade mit sexualisierten Gewalterfahrungen zu begleiten und zu korrigierenden Maßnahmen kommen, nicht? Weil die ganze Wahrnehmung bei den Menschen durcheinander geraten ist. Also es geht nicht nur um dieses eine Ereignis, sondern die Gesamtwahrnehmung der Welt wird verändert in einem Ausmaß, das wir uns kaum vorstellen können. Also das ganze Wesen ist eigentlich erfasst, körperlich, jede Zelle schier. Und neue Studien zeigen es auch tatsächlich, dass eigentlich jede Körperzelle programmiert wird durch solche einschneidenden Ereignisse. Und wir müssen gucken, wie kriegen wir dieses Gift wieder raus. Nicht? Und da wurde natürlich schon deutlich, also im gewöhnlichen Gruppenkontext nicht möglich. Wir müssen also möglichst kleine Gruppen machen und wir müssen dann auch gucken, also dass es eben geschlechtsspezifisch sein kann, deswegen nur Mädchen, um einfach sämtliche Trigger, die wir durch männliche Kollegen auslösen, einfach rauszuhalten. Und letztlich hat mich auch veranlasst die Idee davon, dass es gehen kann und dass es gelingen kann. Und da habe ich wunderbare Menschen kennengelernt, die auch auf wissenschaftlicher Ebene da sehr, sehr gut und fundiert arbeiten und die mir da Mut gemacht haben, es zu versuchen. Wir machen das jetzt etwas länger als 3 Jahre und haben sehr gute Erfahrungen. Wir haben auch sehr schwierige Erfahrungen, auch große Rückschläge erlebt auf dem Weg dorthin, wo wir heute stehen. Aber ich würde sagen, also die Arbeit macht großen Mut. Und grundsätzlich ist natürlich immer die Frage zu stellen, also in was ist los mit uns, nicht? Dass sowas, also mit uns als Gesellschaft, dass diese Menschen solche Gewalt erfahren können, ohne dass man es merkt, nicht meistens, oder dass es durch einen Zufall oder viel zu spät mit 30, 40 auf einmal wieder sichtbar wird.
Das heißt also, dass so ein Frühwarnsystem eigentlich gegeben sein müsste, dass in der Kita genauer hingeschaut werden müsste, in der Schule? Stellen Sie, meinen Sie das?
Ich glaube, wir müssen schulen. Und wir sind da heute noch ganz weit weg davon entfernt, überhaupt ein Verständnis dafür entwickelt zu haben, was Kindern manchmal angetan wird und was es bewirkt und wie es sich zeigt. Wir kennen die manchmal Symptome, wir wissen es nicht zu interpretieren. Wir haben auch keine guten Wege, Dinge zu melden. Wir haben eine große Scheu davor, die Dinge wirklich beim Namen zu nennen. Es ist einfach ein scheußliches Thema. Und wir wollen am liebsten einen großen Bogen drum machen. Ich erlebe da selbst Ärzte in der Rolle, dass sie sagen, ich weiß auch nicht, was ich tun soll. Ne? Wem soll ich das denn sagen? Soll man das überhaupt anzeigen und so weiter? Und Gott sei Dank, muss ich sagen, wächst das Bewusstsein in unserer Gesellschaft dafür, erstens, dass da schlimme Dinge passieren und zweitens, dass man darüber reden soll und drittens, dass dann auch Konsequenzen erfolgen müssen. Also dafür gibt es sichere Anzeichen, dass es dieses Verständnis, dieses Bewusstsein wächst und tatsächlich auch zum Beispiel mehr gemeldet wird. Aber wir sind noch weit davon entfernt, sehr weit, in Kitas, also frühkindlich schon da ein Bewusstsein zum Beispiel auch bei Kindern zu wecken. Also wo sind Grenzen, was ist normal, was ist nicht normal, was passiert zu Hause und so weiter.
Ja, genau, also das, da musste ich auch gerade dran denken. Also ein wichtiger Baustein ist eben sicherlich auch, die Kinder selbst besser aufzuklären, ihnen zu vermitteln, mein Körper gehört mir. Und das ja, geht dann ja wiederum in Richtung des Themas Kinderrechte, ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, was auch bei Ihnen in Timeout eine große Rolle spielt. Vielleicht können Sie das nochmal kurz, weil wir jetzt auch allmählich zum Schluss kommen, nochmal umreißen. Wie sieht die Kinderrechtearbeit bei Ihnen bei Timeout aus?
Also grundsätzlich so vor 20 Jahren, als ich gestartet bin, waren Kinder eigentlich in der gesellschaftlichen Wahrnehmung noch Anhängsel ihrer Eltern. Heute, durch nicht zuletzt durch die Kinderrechtskonvention und das KAIOS-SG und also die wirklichen Bemühungen des Gesetzgebers, da Rechtssubjekte jetzt zu schaffen, dass Kinder also Träger von selbstverständlichen Rechten sind, erlebe ich, dass da das Bewusstsein jetzt deutlich geschärft wird, bin da unglaublich froh drüber. Und muss auch sagen, also die ganzen Elemente, die wir jetzt auch bei uns hier installieren, also auf partizipativer Ebene, sind unglaublich mühsam, weil wir alle einfach noch nicht so richtig verstanden haben, wie es eigentlich gehen soll. Also Rechte auf Augenhöhe, Partizipation auf Augenhöhe ist ein unglaublich mühseliges Geschäft. Wir betreiben das also furchtlos und also manchmal wahnsinnig, würde ich sagen, und probieren alles aus, um diese Prozesse in Gang zu setzen und schließlich auch um Kindern und Jugendlichen die Gelegenheit zu geben, sich eine Meinung zu bilden, die wir dann mit integrieren in das, was wir hier tun.
Das heißt konkret also bei Ihnen wirklich, in der Einrichtung, also gibt es dann Aushandlungsprozesse, wie bestimmte Dinge im Alltag zum Beispiel gestaltet werden sollen?
Ja, also das ist so der Klassiker, dass man sagt, man hat einen Gruppenabend und da kann man sagen, was man gern anders hätte. Aber ich würde sagen, das ist fast noch so ein zahnloser Tiger. Wirklich interessant wird es, wo dann wirklich Rechtsbereiche berührt werden. Ich habe ein Recht zum Beispiel darüber Bescheid zu wissen, was mit meinen Daten passiert bei Timeout. Das war so eine Frage, ganz konkret an unseren Datenschutzbeauftragten. Also der hat ganz schön mit den Zähnen geklappert, als er das gehört hat und wusste, hat dann also auch erstmal gestammelt und so. Und dann haben wir allmählich ein Papier formuliert, wo dann draufsteht, also wie es denn nun wirklich ist, nicht? Und welche Rechte da zum Beispiel ein Jugendlicher hat, auch Einspruch zu erheben in der Weitergabe seiner Daten. Das passiert ja so ganz nonchalant, also jeden Tag irgendwie Eltern erzählen Lehrern und was weiß ich, man redet so über Kinder, nicht? Und da werden die wach auf einmal. Also auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Also wie und ob welches Essen es gibt und Gesellschaftsspielen, ob man Tischkicker anfängt, das sind wirklich so Randerscheinungen. Nicht? Das hat auch wirklich mit Partizipation eigentlich nichts zu tun. Sondern ich habe zum Beispiel, wir haben so ein Kinderrechte-Gremium unter Jugendlichen gebildet, die tatsächlich dann zum Beispiel teilhaben an Konferenzen, wo unsere Leitungen zusammensitzen. Da waren die zum Beispiel vor vergangene Woche dabei, saßen mittendrin, haben alles mitbekommen. Mhm. Ich fand es wahnsinnig spannend zu sehen, wie Erwachsene darauf reagieren und sagen, was können wir denn jetzt sagen? Also was können wir das überhaupt sagen und so weiter? Und ich habe das völlig offen gelassen. Ich habe gesagt, sagt einfach, was ihr denkt und handhabt es mal, wie ihr wollt. Ich kann sagen, wir sind die kompletten Tops durchgegangen. Die ganze Agenda wurde abgearbeitet. Was mir auffällt, ist, dass die Sprache sich ändert. Und das finde ich das Schönste. Nicht, dass, wenn man dieses Bewusstsein hat, also Kinder, Jugendliche sind dabei, ändert sich auf einmal die Sprache und wird schön. Ja?
Ja.
Und nicht falsch, also wird auch nicht, also man nimmt kein Blatt vor den Mund oder so, aber wird auf einmal schön in einer Weise, dass sie von Kindern und Jugendlichen wahrgenommen werden kann und nicht als offending, also wahrgenommen wird, nicht? Also es geht.
Toll.
Es ist wunderbar.
Es klingt nach einer sehr spannenden Reise, nach einer Kultur, die sich da weiterentwickelt bei Ihnen.
Ja,
dabei wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg, auch, dass Sie weiterhin gutes Personal finden. Sie haben vorhin gesagt, das ist so ein bisschen manchmal so ein Bottleneck, so ein Flaschenhals. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Herr Götte. Alles Gute für Sie.
Ich danke Ihnen sehr herzlich. Auch Ihnen alles Gute. Bis bald.